Dann haben wir dieses besondere Treffen, wo es wirklich viel um Schmerz ging, um mehr Schmerz, als ich dachte, wirklich durchgezogen und ausgehalten. Einige waren auch ein bisschen verstört, dass man sich trifft, um über Schmerz zu reden, haben auch gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Aber einige haben gesagt, boah, aus diesem Schmerz muss doch jetzt was Cooles entstehen und wir wollen Kirche verändern und ein Leiterschaftsprojekt aufbauen, das Leitern Dinge an die Hand gibt, dass nicht mehr so viel Schmerz und vielleicht auch Verletzungen entstehen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Hills & Valleys.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Valleys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Valleys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
In der heutigen Folge des Hills & Valleys Leadership Podcasts interviewe ich Alexander Kampmann, mit dem ich das Projekt vor einigen Jahren gemeinsam gegründet habe. Alex ist studierter Theologe, war viele Jahre als Gemeindegründer und Pastor tätig, hat dann in Nordrhein-Westfalen zunächst die Jugendarbeit und dann das Thema Gemeindeaufbau verantwortet und mittlerweile ist er befördert zum Vizepräsidenten der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und er kümmert sich auch hier vor allem um Kommunikation und Gemeindeaufbau. Lieber Alex, ganz herzlich willkommen hier im Interview. Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Hi Thomas, schön bei dir zu sein. Ich bin heute in den Tag gestartet, indem ich gelesen habe. Ich versuche morgens mir immer wieder Zeit zu nehmen zum Lesen, das heißt anderen Input zu bekommen. Ich habe also gerade ein neues Buch angefangen. Das hat mich bewegt und danach, nachdem ich Input hatte, habe ich mir Zeit genommen für die Bibel zu lesen, das war mein Tagesstart.
Lesen, 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 ja, klingt nach einer guten Möglichkeit. Welche weiteren persönlichen Routinen oder Gewohnheiten helfen dir, effektiv als Führungskraft zu agieren und trotzdem ausgeglichen zu bleiben?
Ja, neben dem Input ist meine Herausforderung immer, genügend Bewegung zu haben. Ich muss zugeben, ich bin viel unterwegs, aber wirklich Sport zu machen in einem sehr unregelmäßigen Alltagswahnsinn, möchte ich es mal nennen, fordert mich heraus. Und deswegen kämpfe ich damit, immer wieder Routinen zu etablieren, genügend Sport zu machen und mich zu bewegen. Genau.
Dann nimm uns doch da mal mit rein. Wenn du nicht gerade theologisch oder vizepräsidial unterwegs bist, was machst du in deiner Freizeit? Wie sieht so dein Alltag aus?
Also mein Alltag sieht so aus, dass wenn das Wetter gut ist und ich mal Zeit habe, dann gehe ich sehr gerne Fahrrad fahren. Auch wir als Familie sind so eine Biker-Familie und gehen gerne auch richtig in Berge, Downhill und das macht uns sehr viel Spaß. Aber ich merke, wenn das Wetter nicht so gut ist wie jetzt gerade, dann habe ich nicht so Bock, aufs Fahrrad mich zu setzen. Und gerade in dieser Phase versuche ich halt zu walken, versuche auf dem Rudergerät, was hier in meinem Büro steht, Sport zu machen. Aber wenn der Tag voll ist, merke ich, dass ich es auch manchmal nicht mache und das fehlt mir dann. Und merke einfach, dass ich dann nicht die Ausdauer, nicht die Power habe, die ich eigentlich bräuchte. Deswegen ist es schon noch immer wieder ein Alltagskampf, die Sachen zu integrieren. Weil dieses schön im Urlaub auf dem Berg Fahrrad fahren, das ist mal ganz schön. Aber im düsteren, regnerischen Alltag das umzusetzen, ist viel schwieriger, als mit seiner Familie einen schönen Ausflug zu machen.
Jetzt bist du ja viel unterwegs. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Wie sieht so deine berufliche Tätigkeit aus, typischerweise?
Ja, derzeit ist es so, dass ich ja ein Büro in Stuttgart und in Hannover habe, aber in Bochum wohne und viel aus dem Homeoffice mache. Aber die meiste Zeit, so ein Drittel meiner Arbeitszeit sind Meetings. Das heißt, ich sitze viel im Zug und fahre zu Meetings, die sowohl in Deutschland als auch europaweit sind. Das heißt, ich bin viel unterwegs und deswegen, genau, ist auch mein Alltag immer so unterschiedlich. Genau, und deswegen fällt es mir manchmal schwer, Routinen wirklich zu etablieren, weil Hotel, unterwegs sein, morgens um 5 zum Flieger, es immer wieder auch herausfordernd ist, dann zu sagen, ich mache jetzt trotzdem noch irgendeine Routine, weil um 5 ich meistens sage, jede Minute zählt, um zu pennen, um fit zu sein. Genau, das ist so die Herausforderung.
Vielleicht magst du uns ein bisschen so mit reinnehmen in dein Leben. Was waren so prägende Stationen und was hast du dabei gelernt?
Prägende Stationen waren, dass ich während meines Studiums, als ich Theologie studiert habe, erst in Bochum habe ich evangelische Theologie studiert und dann bin ich nochmal weitergezogen, war an der freikirchlichen Uni und habe dort mein Diplom gemacht. Dort hatte ich immer den Traum, Kirche so zu bauen, dass sie relevant ist. Das war immer so ein innerer Traum von mir, weil ich so gemerkt habe, dass Leute aus der Schule mit Kirche gar nichts anfangen konnten. Und da habe ich gesagt, boah, ich würde gerne Kirche bauen, die spannend ist. Und dieser Traum ist in meinem Studium immer größer geworden und habe dann gesagt, ich möchte gerne irgendwo mal so eine Kirchengemeinde neu gründen. Und habe mich beworben quasi als Gemeindegründer. Und das durfte ich dann auch wirklich zu Beginn meiner Tätigkeit tun. War also als Gemeindegründer in Herne angestellt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Danach war ich dann Geschäftsführer eines Jugendverbandes, genau 9 Jahre lang. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, Pfadfinderlager, Jugendkongresse zu organisieren, Sommerfreizeiten. Genau, das war richtig cool. Und genau, dann bin ich mehr und mehr in die Kirchenleitung gekommen und freue mich jetzt quasi im Vorstand der Kirche in Deutschland zu sein. Und genau, das ist so jetzt meine aktuelle Station, mehr in der Verwaltung und Leitung als jetzt im operativen Zelte aufbauen und irgendwo auf Freizeiten unterwegs zu sein.
Ich habe ja schon in der Einleitung verraten, dass wir beide gemeinsam Hills & Valleys gegründet haben. Erinnert dich vielleicht nochmal so ein bisschen an das Jahr 2018, 2019, so die ersten Gespräche, die wir geführt haben. Man könnte auch sagen, Not und Elend hatten sich zum Frühstück verabredet. Vielleicht magst du nochmal so aus deiner Position beschreiben, wie es zu der Idee von Hills & Valleys kam.
Ja, eigentlich spannend. Also ich muss zugeben, dass auch diese Vision genau irgendwo länger gebraucht hat, praktisch umgesetzt zu werden. Und ich glaube, das war ja auf der einen Seite bei dir der Fall. Eigentlich unabhängig von mir ist dieser Traum entstanden. Und bei mir war es genauso. Das heißt, ich habe damals aus der Gemeindegründungsarbeit heraus und auch aus meiner Arbeit im Jugendverband, habe ich immer den Traum gehabt, boah, ich würde gerne so eine Jüngerschaftsausbildung etablieren. Da gab es auch sogar schon Namen für, da gab es Gedanken. Aber es war irgendwie der Schmerzpunkt noch nicht so groß, dass es wirklich auf die Straße gebracht werden konnte. Wir hatten Ideen, auch mit einem Gebäude, wo man vielleicht übernachten kann. Dann wäre das so an einem festen Ort. Damals in Herne hatten wir so die Idee eines Hope-Centers, wo dann das auch stattfindet. Aber es ist nie umgesetzt worden. Es war nur eine Idee im Kopf. Und dann gab es irgendwann das Treffen zwischen uns beiden. Genau, wo du eingeladen hattest, Alex, lass uns doch mal wieder treffen und unterhalten. Und genau, dort sind eigentlich so diese Schmerzpunkte aufeinander gekommen. Auf der einen Seite dein Schmerzpunkt und auf der anderen Seite, genau, mein Schmerzpunkt loszulegen.
Genau, und dann saßen wir ja zusammen und haben uns so ein bisschen ausgetauscht über die aktuelle Situation. Plötzlich war die Idee Hills & Valleys komplett fertig auf dem Tisch oder wie ging es da weiter?
Nee, das war dann auch ein langer Prozess. Und genau, ich fand es richtig spannend, dass wir auch dann gesagt haben, dass wir erstmal ein paar Leute zusammenbringen wollen, die einen ähnlichen Schmerz verspüren und sagen, boah, in Kirche läuft vieles auch nicht rund und wir müssen diesen Schmerz mal spüren, um aus diesem Schmerz heraus dann auch etwas Neues zu kreieren. Genau, das fand ich einen richtig coolen Gedanken, den du damals eingebracht hast, Thomas. Und dann haben wir dieses besondere Treffen, wo es wirklich viel um Schmerz ging, um mehr Schmerz, als ich dachte, wirklich durchgezogen und ausgehalten. Einige waren auch ein bisschen verstört, dass man sich trifft, um über Schmerz zu reden, haben auch gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Aber einige haben gesagt, boah, aus diesem Schmerz muss doch jetzt was Cooles entstehen und wir wollen Kirche verändern und ein Leiterschaftsprojekt aufbauen, das Leitern Dinge an die Hand gibt, dass nicht mehr so viel Schmerz und vielleicht auch Verletzungen entstehen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Hills & Valleys.
Ich meine, es müsste so Ende 2018 gewesen sein, wo wir uns mit 15, 18 Personen getroffen haben, um mal so die ersten Ideen einer Leadership-Ausbildung zu wälzen. Und dann in 2019 haben wir uns ja ein Jahr Zeit gegeben, um in einem kleineren Team von 6 Personen dann wirklich das Projekt vorzubereiten und auszuarbeiten. 2020 ist es gestartet mit der ersten Gruppe, die wir da haben begleiten dürfen. Und ja, jetzt mittlerweile schauen wir auf die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmergruppen zurück, die schon erfolgreich auch ihren Abschluss gemacht haben. Was war und was ist bei Hills & Valleys deine aktuelle Rolle? Was hast du im Projekt für eine Funktion?
Genau, ich habe unterschiedliche Funktionen gehabt. Derzeit bin ich mit im Visionsteam, das heißt im Leitungsteam des gesamten Projektes, bin also an den strategischen Themen dran, bin immer wieder auch als Referent eingeladen und bin einfach am Wochenende als Referent da und bin derzeit auch noch verantwortlich für die jeweilige Studienreise.
Du bist ein bisschen unserer Berufstheologe im Team, oder? Kann man das so sagen?
Genau, das kommt nochmal mit dazu, dass ich halt im Leitungsteam einfach auch als Theologe da bin, auch ein Stück versuche, die Verbindung zu anderen Kirchen, auch zur Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten, in der ich tätig bin, zu halten, manchmal auch Gelder zu generieren, Kontakte zu unterschiedlichen Konfessionen herzustellen. Das ist nochmal so eine Rolle, die da nebenher ist.
Meinst du denn, dass in so einer säkularen Welt, in der wir uns befinden, die vielleicht auch kritisch eingestellt ist gegenüber gewissen religiösen Institutionen, dass da überhaupt eine Notwendigkeit besteht für ein christliches Leadership-Training?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass die Ortsgemeinde wirklich so die Hoffnung der Welt ist und wirklich ein Licht sein kann. Und mein Traum ist es, dass Ortsgemeinden wirklich einen Unterschied machen, Kirchengemeinden, und dafür brauchst du gute Leiter. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leiterschaftstools, die es einfach auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft gibt, manchmal sogar aus dem Christlichen kommen und wir jetzt einfach von dort her wieder neu lernen können und das aber auch in der Kirche umsetzen sollen. In der Bibel steckt so viel drin, was wir als Christen häufig gar nicht nutzen. Und deswegen will ich gern, dass wir als christliche Leiter auch sehr gute Tools haben, sehr kompetent ausgebildet sind, um Reich Gottes zu 100% zu bauen.
Es gibt ja auch kirchenintern, vielleicht Skeptiker, Kritiker, die sagen, Leadership und Spiritualität sollten nicht vermischt werden. Wie stehst du zu diesen Argumenten?
Genau, ich kann das immer gar nicht ganz nachvollziehen, weil ich in der Bibel immer wieder sehe, dass es darum geht, von überall zu lernen. Ja, dass das Prüfen, das Gute behalten. Das heißt, ich sehe da gerade es als sehr wichtig an, dass wir Ausbildungsangebote schaffen, wo Spiritualität und eine hohe Kompetenz, eine Wissenskompetenzvermittlung zusammengehört und man das nicht trennt. Ja, wir stehen, glaube ich, eher in der Gefahr, so verschiedene Bereiche zu trennen und zu sagen, ich bin dann mal am Wochenende, bin ich irgendwie geistlich, weil da bin ich im Gottesdienst und in der Woche bin ich dann, keine Ahnung, der böse Wirtschaftsboss und habe mit den christlichen Werten der Nächstenliebe nichts mehr zu tun. Und ich würde gern, dass es vermischt ist und gerade deswegen ist ein christliches Leadership-Training extrem wichtig, wo diese Bereiche zusammenkommen.
Jetzt geht es ja bei Hills and Valleys schon vom Wort her um die Berge und Täler eines Leiters, einer Leiterin. Was waren denn so bisher deine größten Berge und deine tiefsten Täler in deiner Führungsrolle? Gab es schon mal einen Moment, wo du dachtest, das Tal ist zu tief, da komme ich nicht wieder raus? Bist du wieder rausgekommen? Wie bist du damit umgegangen?
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Ja, große Frage. Also gab es auf jeden Fall. Es gab einmal persönliche Situationen, die was mit Selbstführung zu tun haben, aber auch mit persönlichen Schicksalsschlägen, die mich so in Herausforderungen gebracht haben. Es gab aber auch einfach Arbeitssituationen, Teamsituationen, die mich herausfordern und die mich in eine Krise gebracht haben. Weil ich auch vom Typ her jemand bin, der sehr gerne in einem Team arbeitet, muss ich zugeben, hängen für mich am Team eigentlich so die schönsten Erlebnisse, wo ich das Gefühl hatte, hier hatte ich ein richtig cooles Team. Das war für mich so ein Hochpunkt. Ja. Aber auch wenn Teams Konflikte haben, wenn Teams Herausforderungen haben, waren das meine Tiefpunkte. Vielleicht eine kurze Situation. Ich habe meine Sommerfreizeit geleitet und da haben wir uns als Team, als Leitungsteam nicht verstanden. Es sind komplexe Situationen, wie auch das Team zusammengestellt worden ist. Da habe ich gerade frisch angefangen und das Team ist einfach zusammengewürfelt worden und plötzlich waren wir da und kannten uns gar nicht. Und das war wirklich herausfordernd, wenn man merkt, es entstehen plötzlich Krisen. Wir hatten dort ein Unwetter. Wir hatten dort eine Situation, wo wir evakuiert werden mussten mit Hunderten von Jugendlichen. Und das Team war sich nicht einig. Die verschiedenen Rollen des Teams waren nicht geklärt. Und es war wirklich eine Katastrophe. Ich merke, ich habe sehr viel dadurch gelernt. Ich war froh, dass es auch nur 2 Wochen waren und man konnte dann relativ schnell wieder auswerten. Aber da war für mich klar, dass man auch in so eine kurze Sommerfreizeit, die vielleicht gar nicht so groß klingt, sehr viel darauf achten muss, in der Teamzusammensetzung, in der Rollenklärung, damit man für Krisen, die entstehen können auf solchen Freizeiten, gut gerüstet ist. Wenn alles gut läuft, ist es entspannt und man lernt auch nichts. Aber wenn man plötzlich evakuiert wird und eine Unwetterkatastrophe ist, dann merkt man plötzlich, wo die Schwachstellen sind in der Vorbereitung.
Gibt es eine besondere Führungsentscheidung, die du getroffen hast, die du heute bereust?
Krasse Frage. Wenn ich jetzt Ja sage, muss ich auch erzählen, was, ja?
Das musst du nicht, nein, da bist du völlig, völlig frei.
Ja, also es gibt ganz viele Entscheidungen, die nicht gut waren, die man anders hätte machen können. Und trotzdem habe ich dadurch auch eine Menge gelernt, wenn ich jetzt zurückgehe. Also zum Beispiel in diese Situation. Ich habe frisch angefangen, hatte keine Ahnung von Freizeiten, auch keine Ahnung von solchen großen Lagern. Es ging um Lager mit ein paar tausend Leuten. Und da hätte ich vieles anders machen können und hätte dort auch eine andere Entscheidung im Vorfeld treffen sollen. Und trotzdem, sage ich so, habe ich eine Menge gelernt. Und trotzdem war es jetzt auch nicht gefährlich oder so, wo ich sage, boah, das war irgendwie jetzt ganz schwierig. Wir haben einfach eine Menge emotionale Konflikte gehabt, die man eigentlich im Vorfeld hätte klären sollen.
Jetzt kann Leiterschaft ja manchmal auch ein sehr einsames Geschäft sein. Wie bewältigst du diese Einsamkeit, die vielleicht manchmal auch an der Spitze einer Kirchenorganisation vorhanden ist, vielleicht insbesondere auch in einem spirituellen Kontext?
Hat viel mit meiner Persönlichkeit zu tun und ich brauche verschiedene Kreise, wo ich auftanke, wo ich Energie bekomme. Das habe ich zum Beispiel auch im Leitungsteam von Hills & Valleys. Ist für mich ein so eine Bubble, wo ich selber merke, da bereden wir die Themen von Hills & Valleys, aber da dürfen wir auch mal sein und dürfen auch was von uns preisgeben, wo ich auch nicht so in der Rolle bin, was ich, des Arbeitgebers, des Chefs oder was auch immer, und wo man einfach so sein kann. Das tut mir extrem gut. Und da habe ich noch mehrere solche Kreise, die mir extrem wichtig sind, wo ich einfach sein darf und wo ich dann auch mal meinen Frust loswerden darf und auf der anderen Seite auch mal in den Hintern getreten bekomme, wenn ich vielleicht irgendwo mich verrenne in irgendeiner Thematik. Und diese Brüder-Schwester-Kreise, sage ich mal so, mit geistlichen Worten, die sind mir extrem wichtig und helfen mir einfach auch in schwierigen Situationen nicht so alleine zu sein.
Starkes Netzwerk, förderliches Umfeld, sicherlich zwei ganz entscheidende Kriterien, um als Leitungspersönlichkeit auch ja, für Stabilität zu sorgen, für eine gewisse Resilienz zu sorgen. Welche Rolle spielt Gebet für dich so in alltäglichen Herausforderungen?
Ja, also Gebet ist für mich sowohl alleine als in der Gruppe extrem wichtig. Ich merke, es ist aber auch bei mir immer auch eine Wellenbewegung. Ja, ich habe früher, als ich Christ geworden bin, immer gedacht, boah, ja, irgendwann, wenn man länger Christ ist, dann ist man wahrscheinlich, fliegt man immer auf so einer seligen Wolke und alles ist gut. Ich merke aber auch, dass meine Beziehung zu Gott immer auch ja so eine Wellenbewegung ist. Ich weiß, dass Gott immer da ist, aber dass für mich manchmal das Gebet in Gruppe wichtig ist. Ja, wo ich manchmal auch bei uns im Gottesdienst bewusst, nach dem Gottesdienst haben wir so eine Gebetszeit im Gebetsraum, wo ich derzeit gerade gerne hingehe und mit Leuten gemeinsam bete, ja, weil ich einfach auch das Gebet miteinander gut gebrauchen kann. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich wusste, boah, da will ich alleine spazieren gehen und alleine mit Gott reden und beten. Das hilft mir extrem, das brauche ich. Und da habe ich immer so unterschiedliche Momente, wo ich jetzt derzeit eher so die Gemeinschaft brauche und wir uns gegenseitig stärken. Genau, und deswegen habe ich da so unterschiedliche Momente und das Gebet ist nicht so steif, nicht so ritualisiert bei mir auf jeden Fall.
Danke für die Offenheit. Gibt es vielleicht auch Momente, wo du einfach nur betest, weil du der Pastor bist? Wie gehst du mit diesen Momenten um?
Ja, die gibt es auch. Genau, wenn ich gerade auch Fragen an Gott habe und manchmal auch Gott anklage, da habe ich eigentlich keine Lust, jetzt irgendwie ein nettes Gebet zu sprechen, weil man es jetzt irgendwie gerade sprechen muss. Und dann wird aber häufig gesagt, ja, der Pastor im Raum, der kann auch mal das Gebet übernehmen. Das mache ich dann auch, weil ich weiß, dass Gott ja mich sieht und vor Gott muss ich mich nicht verstellen. Und er kommt auch damit klar, dass ich jetzt gerade einfach mal ein Gebet spreche. Ich habe da kein schlechtes Gewissen, weil Gott so viel größer ist. Und trotzdem ist mir so Authentizität einfach so wichtig. Ich möchte echt sein vor Gott. Ja, wenn ich dann einfach irgendwo reingedrückt werde, dann finde ich das eigentlich nicht gut. Aber die Rolle, ja, bringt das manchmal mit sich. Und da komme ich auch mit klar und kann damit leben. Nur für mich persönlich ist es mir wichtig, da einfach echt zu sein. Weil Gott brauche ich nichts vormachen, kann ich auch nicht. Und da hilft manchmal auch nur ein Gebet, Gott, hab Erbarmen, hilf mir. Manchmal ist es das einzige Gebet, was ich spreche, weil ich gerade einfach so viel unterwegs bin und müde bin und mehr nicht rauskriege. Und zack, geht's los in den nächsten Flieger. Und manchmal brauche ich eine Stunde Bibel lesen, Gebet und bin richtig da. Aber manchmal kann so ein kurzer Aussatz so vom Herzen kommen, dass ich das Gefühl habe, jetzt bin ich an Gott dran und es reicht. Und da ist es angenehm, dass es keine Leistung ist, die ich abarbeiten muss, sondern dass es um meine Haltung geht, wie ich vor Gott komme.
Du hast vorhin schon so ein bisschen geteilt, dass für dich Verbundenheit eine große Rolle spielt, dass so deine tollsten Momente, schönsten Momente als Leiter in Teams stattgefunden haben, auch die schmerzhaftesten Momente in Teams stattgefunden haben. Wie können Führungskräfte so das Beste aus ihren Teams herausholen? Wie können Führungskräfte ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeitende volles Potenzial entfalten? Was hast du da für Erkenntnisse gewonnen?
Genau, ich glaube, es ist ein großes Thema. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, im Vorfeld ist es einfach wichtig, bei der Teamzusammenstellung auf verschiedene Aspekte zu achten. Da würde ich halt beginnen wollen. Da geht es auf der einen Seite um Persönlichkeiten. Wie ist ein Team zusammengestellt? Ich nutze da gerne halt den DISC, weil er mir einfach relativ schnell einen Überblick über das Team verschafft. Und man kann dort einfach in der Teamzusammenstellung dran arbeiten, dass es ein gutes Team sein kann. Dazu ist es aber auch wichtig, dann wirklich Momente der Bindung auch zu schaffen. Ich glaube nicht, dass es automatisch passiert, dass ein Team einfach so miteinander gut läuft. Ich glaube, man muss gerade zu Beginn sehr in Gemeinschaft und Bindung investieren, dass man eine vertrauensvolle Atmosphäre hat. Und das zahlt sich aus, wenn man da zu Beginn einfach gut investiert. Ja. Und dann, wenn man wirklich ein Team ist, wenn man sich etabliert hat, dann ist es wichtig, auch eine Feedback-Kultur zu etablieren, wo man miteinander offen reden kann. Weil das ist etwas, was ich gerade in Kirche sehr vermisse. Weil wir manchmal zu freundlich miteinander umgehen. Nächstenliebe ist das große Motto über all dem. Und dann haben wir ein Team, was vielleicht sogar gut läuft, aber man kriegt nie mal Feedback darüber, wie man denn wirkt, wie man denn agiert und ob das sinnvoll ist. Und das ist etwas, was für mich auch noch dazugehört. Also Vorbereitung, Teamzusammensetzung, gute Bindung aufbauen und vielleicht als drittes dann wirklich eine Feedback-Kultur zu etablieren, die ein ehrliches Feedback gibt, ohne dass man den anderen irgendwie wehtun muss, sondern Feedback ist für mich einfach etwas, ja, was einfach ein Geschenk ist.
Du sprichst ein paar sehr ehrliche Voraussetzungen an, wenn man mal in die Gemeinden reinschaut. Vielerorts sieht es halt anders aus. Da hat man keine Einflussmöglichkeit auf die Teamzusammensetzung, sondern da werden eben Ämter besetzt, da wird gewählt. Und dann trifft man sich alle 4 Wochen zur Gemeinderatssitzung. Ja, also ein Ausschuss tagt. Ja, da ist also von Verbindung vielleicht nicht viel zu spüren und direktes Feedback gibt es nicht aneinander, sondern vielleicht übereinander, hinterm Rücken. Da wird vielleicht mehr miteinander ausgetauscht über die andere Person, als der Person selber ins Gesicht gesagt. Warum ist das in den Gemeinden oft so anders, als wie du es jetzt als Idealbild beschrieben hast?
Aber das, was du gerade gesagt hast, da gibt es doch in Kirche nicht. Da ist doch alles perfekt, oder nicht? Warum ist das so? Ich glaube, dass wir manches oder manche biblischen Werte missverstehen. Ich habe das ja gerade schon angedeutet, dass ja, wir gerade auch vielleicht den Gedanken der Nächstenliebe und des Ertragenmüssens, wie auch immer, das so falsch verstehen, dass wir irgendwie aneinander vorbeileben, wenn man irgendwo Konflikte sieht, spürt und einfach keine Lust drauf hat, weil man denkt, das ist nicht gut und richtig. Aber wenn ich Jesus sehe, dann erlebe ich ihn als jemand, der sich immer wieder mit Leuten angelegt hat, der in Konflikte reingegangen ist, der die Pharisäer so sehr herausgefordert hat, um sie wachzurütteln. Und unsere Vorstellung von Friede, Freude, Eierkuchen ist überhaupt nicht das Bild, was ich von Jesus habe und was ich von einem christlichen Leiter habe, wenn ich in die Bibel reinschaue. Das ist für mich vielleicht so die theologische Antwort. Auf der anderen Seite ist mir natürlich bewusst, dass in einer Gemeindesituation mit Ehrenamtlern, die unabhängig voneinander gewählt werden, vieles schwierig ist. Aber ich glaube, auch in einem Team, was man nicht nach einem DISC, wie auch immer, zusammengestellt hat, dass man trotzdem mit einigen Tools gut arbeiten kann, indem man zum Beispiel in die Bindung investiert. Ja, und ich sage, ein Gemeinderat ohne gemeinsames Essen muss gestrichen werden. Ja, also in meinen Gemeinden, wo ich als Pastor auch gearbeitet habe, haben wir immer gemeinsam gegessen beim Gemeinderat. Wir haben also mit Essen angefangen, haben uns gegenseitig eingeladen, haben uns dadurch kennengelernt, weil wir bei den Leuten zu Hause waren. Und beim Essen hatten wir die Hälfte der Agendapunkte meist schon erledigt, weil wir das einfach ganz entspannt gemacht haben. Und danach waren die Themen, die noch anstanden, viel schneller. Ich glaube, man hat keine Zeit verloren, obwohl das immer wieder Thema war. Und man hat eine Bindung aufgebaut, die uns geholfen hat, dann auch schwierige Themen anzugehen und zu thematisieren. Und ich als Leiter habe dann bewusst manches auch beim Essen angesprochen. Das war schon auch, das passiert nicht einfach so. Man muss dann schon auch strategisch rangehen. Aber wenn man beim Essen so einen Konflikt anspricht, ist das in einer anderen Haltung. Und man redet besser, leichter und kann dann nachher in der eigentlichen Sitzung schon daran anknüpfen. Und eine Feedback-Kultur kann man auch einführen mit ein paar Tools. Das heißt nicht, dass plötzlich jeder Gemeinderat richtig cool ist und richtig Spaß macht. Aber ich glaube, man kann dafür investieren. Und ich kenne einige Gemeinderäte, die sich das vorgenommen haben und die sich wirklich verändert haben.
Du hast ein sehr wichtiges Führungsprinzip angesprochen, die Dinge nämlich auch in die Hand zu nehmen, in Charge zu gehen dafür und einfach auch direkt Einfluss zu nehmen. Das ist das, was eine gute Führungskraft letztlich macht. Nicht zu sagen, ja, hier werden ja sowieso alle gewählt, habe ich ja keinen Einfluss drauf. Und hier entsteht sowieso keine Bindung, habe ich ja keinen Einfluss drauf. Und es reden ja alle eh übereinander, habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist ja maximale Opferhaltung und letztlich auch so eine Warteposition. Ja, das ist eben genau das, was Führung nicht ist. Sondern zu sagen, in dem Umfeld, in den Umständen, in denen ich mich gerade befinde, nehme ich eine aktive, gewinnbringende Haltung ein. Und das darf ich verraten, auch bei uns im Hills & Valleys Leitungsteam, obwohl wir uns ja zusammengefunden haben, haben wir doch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir sind uns ja auch nicht in allem einig, in der Vorgehensweise, in der Art, wie wir vielleicht Dinge tun. Und das empfinden wir bei uns eher als bereichernd, uns auch zu reiben, auch dieses Feedback zu bekommen, auch einzufordern. Ja. Und investieren auch eine Menge Zeit genau in diese Bindung und in den Bindungsaufbau, der notwendig ist, um auch das Gegenüber auszuhalten mit all seiner Andersartigkeit und Vielfalt, was eben auch so mit dazugehört. Gibt es über diese positiven Prinzipien hinaus bestimmte Leadership-Faktoren, die du als überbewertet betrachtest, als irrelevant? Hast du ein Beispiel davon, was so vielleicht als Common Sense gilt, was aus deiner Sicht aber gar nicht so wertvoll und wichtig ist?
Also im christlichen Umfeld habe ich das Gefühl, dass so eine Aussage im Raum steht, man muss mit jedem auskommen. Und ich merke, ich bin selber so ein beziehungsorientierter Typ und das ist für mich so ein Glaubenssatz, der eigentlich in mir drin ist. Ja, das fällt mir selber sehr schwer. Und trotzdem musste ich lernen, obwohl es zu meiner Persönlichkeit passt, obwohl es eigentlich ein Glaubenssatz ist, den ich so sehr früh kennengelernt habe, dass ich auch den an manchen Stellen über Bord werfen muss, weil ich nicht mit jedem auskommen muss. Und manchmal können auch getrennte Wege die bessere Lösung sein. Fällt mir selbst jetzt noch schwer, es auszusprechen, weil ich eigentlich jemand bin, der alle immer zusammenbringen möchte. So, ja, mir geht's um Harmonie. Das ist so meine Persönlichkeit. Aber das musste ich lernen. Und habe einfach jetzt durch die Erfahrung, dass es manchmal einfach bessere Lösung war, wenn da zwei getrennte Wege gegangen sind, das kann einfach extrem entlasten, das auch als eine Option im Kopf zu haben. Ja, auch nicht zu schnell, weil so kann man auch manchmal Konflikten einfach aus dem Weg gehen und sagt, ich habe keinen Bock auf den Konflikt, gehen wir getrennte Wege. Aber zu wissen, dass es auch eine Option sein kann, aufgrund von Geschichte, aufgrund von Werten, Wertekonflikte, aufgrund von manchen theologischen Auffassungen, kann man manchmal besser Reich Gottes bauen, wenn man auch getrennte Wege geht.
Du hast dir für unser Interview einen inhaltlichen Schwerpunkt gewünscht, und zwar das Thema Multiplikation. Warum denn das?
Mich begeistert das Thema. Ich möchte mich dafür einsetzen, ist für mich einfach auch so eine Lebensvision, für mich ganz persönlich, dass ich mich in andere investiere und auch multipliziere. Das heißt, mir ist, wenn ich irgendwo einen Job anfange, auch in der Kirche, immer wichtig gewesen, von Anfang an darüber nachzudenken, wer könnte mein Nachfolger sein, in wen kann ich investieren, um hoffentlich ein Team zu haben, wo dann jemand auch diese Aufgabe, die ich gerade mache, übernehmen kann und der es dann hoffentlich besser macht als ich. Das ist für mich so eine Grundlage, die ich mir immer wieder gegeben habe und bin eigentlich sehr dankbar, dass das in den letzten Jahren auch meist so geklappt hat.
Kannst du da praktische Beispiele geben, ganz konkrete Beispiele aus deiner eigenen beruflichen Laufbahn, wie Multiplikation in der Führung direkt dazu beigetragen hat, positive, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills & Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills & Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Also ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, in Einzelpersonen zu investieren. Und es fällt jedem leichter und schwerer. Mir fällt es recht leicht, weil es so einfach mein Naturell ist. Aber wenn ich zum Beispiel eine neue Person angestellt habe, ging es mir darum, wirklich mit der Person regelmäßige Treffen, Coaching-Treffen einzubauen, Mitarbeitergespräche zu führen. Eigentlich, man könnte sagen, fast ein Standard, aber im kirchlichen Umfeld habe ich erlebt, dass das gar kein Standard ist. Ja? Und man denkt manchmal, innerhalb der Kirchen, weil wir uns alle ja nett finden und alle Christen sind, läuft das automatisch. Ja? Aber ich glaube, es geht darum, am Ende wirklich regelmäßig Coaching-Treffen einzuführen, Mitarbeitergespräche zu führen, diese auszuwerten, Bindung aufzubauen und Verantwortung abzugeben. Echte Verantwortung abzugeben. Ja? Das heißt, wenn man jemand anstellt und der vielleicht Teilbereiche der eigenen Arbeit übernimmt, dann muss ich mich selber da raushalten, die echte Verantwortung abgeben, ihm Fehler machen lassen, aber mit ihm dann auch diese Fehler auswerten, Feedback geben. Und da jetzt auch nicht zu schüchtern sein, weil ich das mal gemacht habe, bin ich jetzt ganz böse. Nee, wenn man eine echte Bindung aufgebaut hat, dann kann man demjenigen auch Feedback geben, ohne dass er sich so beängstigt fühlt und die Aufgabe abgibt. Ich habe das schon häufig erlebt, dass es gut funktioniert, dass man sowohl Feedback geben kann und der andere wirklich in die Rolle reinwächst. Und dafür muss man einfach an der Person dran sein und sie entwickeln und dann aber auch entwickeln lassen, indem sie selber agieren darf.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, also nicht nur die Verantwortung zu übergeben für die Durchführung der Aufgabe und das durch Feedback meinetwegen diesen Prozess zu gestalten, sondern auch die Verantwortung zu übergeben, wiederum für eigene Nachfolge zu sorgen und wiederum für die Multiplikation zu sorgen. Weil sonst haben wir halt viele Aufgaben delegiert, vielleicht auch gut delegiert. Aber was passiert dann als nächstes? Ja, und auch das ist ja ein biblisches Prinzip. Du hast ja Jesus auch als Vorbild vorhin schon mal kurz thematisiert. So letztlich gibt's ja eine Parallele auch in dem Auftrag Jesu an seine Jünger, Menschen zu Jüngern zu machen, ja, Evangelium der ganzen Welt zu geben. Das funktioniert ja nicht, indem man Leute nur zu Jüngern macht. Punkt. Stopp. Sondern es geht ja um Jünger, die andere zu Jüngern machen, die andere zu Jüngern machen. Wie siehst du das bei Führungskräften? Was sind da die besten Wege, um für eine fortlaufende, nachhaltige Multiplikation zu sorgen, die nicht in der nächsten Generation wieder stoppt?
Ja, keine leichte Frage. Also das beschäftigt mich sehr, weil für mich ist es das Ziel, in Leiter zu investieren, in meinen Mitarbeitergesprächen, die im Blick haben, wiederum in andere zu investieren. Und ich merke, wenn ich jetzt gerade an die Mitarbeitergespräche zurück mich erinnere, die ich jetzt im Dezember geführt habe mit meinen Mitarbeitern, habe ich auch gefragt, wie viel bist du in deinen Mitarbeitern am Investieren und wie weit bist du im operativen Geschäft? Die mussten das so prozentual richtig eintragen, um mir mal Feedback zu geben. Und es war spannend, da zu sehen, dass am Ende doch das Operative viel größer ist, obwohl ich sie als Leiter angestellt habe und ihnen dann auch das Feedback gegeben habe. Ich wünsche mir, dass diese Zahl größer wird, dass du mehr in andere investierst, um dich zu multiplizieren und auch, um dir mehr Freiraum zu geben, weil manche Mitarbeiter sagen, sie haben sogar noch Freiraum und du selber in so viel Operativen drin bist. Diese Gespräche darüber und auch das Kennen der eigenen Mitarbeiter über den Stand zum Beispiel dieser Prozente sind, glaube ich, entscheidend. Und das klingt jetzt nach einem großen Tool, aber am Ende habe ich nur nach Prozenten gefragt und die haben sich einfach eine Zahl ausgedacht. Das ist ja nichts Großes, aber ich finde, es hilft. Und ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Das heißt, im nächsten Mitarbeitergespräch kann ich sogar auf diese Zahl zurückgehen und sagen, was denkst du, hat sich die Zahl verändert? Ja, da ist ja kein großer Fragebogen dahinter, ist eine subjektive Zahl. Und trotzdem hilft sie, weil wir, glaube ich, häufig intuitiv sehr gut einschätzen können, wie das gerade aussieht. Und wenn man das abfragt und daran arbeitet, hoffe ich, dass dann auch Veränderungen stattfindet.
Spannend mit der Selbsteinschätzung, mit den Prozentangaben, weil das leitet so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, ob sich der Erfolg von Multiplikation auch definieren lässt. Ja? Also gibt es da Kennzahlen, gibt es da Indikatoren, die auch wirklich aussagekräftig sind, also die vielleicht auch über so ein subjektives Maß an Selbsteinschätzung hinausgehen? Hast du da Ideen?
Also grundsätzlich kann man ja dieses subjektive Maß auch irgendwann objektivieren. Also man kann das ja schon auch dann durch Fragebögen auch mit, ich sag mal so, mit Fremdeinschätzungen belegen. Aber ich glaube, das ist gar nicht immer nötig. Also ich würde meiner Führungskraft, die ich angestellt habe, schon auch abnehmen, dass wenn sie jetzt sagt, krass, ich habe es geschafft, wirklich mehr Zeit mit meinen Leitern zu verbringen und weniger operativ, ja, und dass sie mir auch durch eigene Gespräche einfach halt deutlich machen kann, dann ist für mich dieser Erfolg wirklich auch objektiv zu sehen, ja, ohne dass ich jetzt weiß, es waren jetzt 2,5 Stunden mehr als im letzten Jahr. Weil ich glaube, dass wir das eigentlich sehr gut wahrnehmen können, ja, wie weit investiere ich in andere Personen, auch wie viele Treffen habe ich, wie weit gebe ich Dinge ab von meiner Liste und auf der anderen Seite auch, wie ist die Atmosphäre des Teams? Ja? Und ich merke, ich bin ab und zu als Gesamtleiter dann auch in den kleineren Teams mit dabei und dort wahrzunehmen, wie dann auch die Teams den jeweiligen Leiter empfinden, macht mir ganz viel deutlich. Und ich merke, mit diesem Wahrnehmen und den Gesprächen, finde ich, komme ich schon relativ weit und brauche da gar nicht die Fremdeinschätzung durch den Bogen. Möglich wäre es trotzdem.
Ich gebe dir recht, das hat schon ganz viel mit dem eigenen Bewusstsein zu tun. Denn wenn wir wirklich mal hinschauen, die meisten Gemeindeleiter oder Jugendleiter, das sind die, die es machen, also die Arbeit machen. Ja, also guck mal in die Gemeinden rein. Ein Gemeindeleiter ist der, der es umsetzt. Und das ist ja nicht wirklich der Leiter. Mhm. Also der darf auch mitmachen aus meiner Sicht. Ja, ja. Aber jemand, der als Leiter gewählt ist, sollte leiten und nicht organisieren oder die Arbeiten irgendwie umsetzen oder so. Es geht ja wirklich um das Führen, um das Menschenführen, um das Inspirieren, Teams aufzubauen, weiterzuentwickeln, vielleicht die Vision auch weiterzutreiben, Systeme, Prozesse zu schaffen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Handlungsfelder. Selbst wenn man ein Meeting jetzt organisiert und leitet, also Menschen zusammentrommelt und mit denen in Austausch geht, also operativ leitet, ist das ja auch schon eine stärkere Leitungsaufgabe, als dass man jetzt den Plan selber runterschreibt, die Stühle hinstellt und irgendwie Zeug mitbringt und so weiter. Also alles das, was man an Aufgaben selber umsetzt, hat ja noch nichts mit Leitung zu tun. Das ist einfach nur eine, ja, weiß ich nicht, eine Umsetzungsaufgabe. Und das Bewusstsein alleine, dass mein Job als Leiter ist, zu leiten und andere anzuleiten, selber gute Leiterinnen und Leiter zu werden, ich glaube, da kann man praktisch schon eine ganze Menge davon umsetzen. Für mich ist so ein bisschen die Frage, wie können Führungskräfte sicherstellen, dass dieses Führungsprinzip und das Prinzip der Multiplikation eben nicht nur theoretisch verstanden wird, sondern dann auch ganz praktisch umgesetzt wird. Hast du da Empfehlungen?
Ja, auf der einen Seite sich selber, vielleicht auch durch ein Coaching, durch eine Bruderschwesternschaft, sich diese Frage stellen lassen. Wie viel Prozent bist du im Operativen? Wie viel investierst du in Menschen, in die Multiplikation? Das könnte einfach wirklich eine Sache sein, die man sich auferlegt im Gespräch mit anderen. Auf der anderen Seite mache ich manchem Mut, auch seine eigene Arbeitszeit zu begrenzen. In der Kirche oder in Kirchenämtern sind es häufig so Wahlämter, ja, dass man dann sagt, man wird nochmal wiedergewählt. Und wenn man konsequent wäre, könnte man sagen, zu Beginn der Dienstzeit, ich will nur, wenn ich wiedergewählt wäre, nur 3 Dienstzeiten machen, dann werde ich auf jeden Fall diesen Job nicht mehr ausführen. Das könnte auch eine mögliche Begrenzung sein. Ich weiß, dass es mancher macht, genau aus diesen Gründen, weil er sagt, ich möchte bis dahin multipliziert haben und nicht dann einfach noch den Job machen, weil ich jetzt kurz vor der Rente es einfach einfach ist, es durchzuziehen. Ja, aber ich glaube, das wäre auch eine konsequente Art und Weise zu sagen, ich werde Gemeindeleiter, das will ich jetzt 2 Wahlperioden machen oder 3, längstens, wenn ich wiedergewählt werde. Das muss ja auch nicht öffentlich machen, das kann man für sich selber sagen. Aber bis dahin habe ich den Auftrag, in ein paar Jugendliche, die in meiner Gemeinde sind, zu investieren. Und für mich ist klar, nach 3 Wahlperioden, auch wenn es super läuft, auch wenn alle sagen, ach, mach doch weiter, du hast das so schön gemacht, werde ich auf jeden Fall zurücktreten. Das wäre für mich auch ein Vehikel, was sehr, sehr konsequent wäre und wo ich dann auch den Druck spüre, wirklich in junge Leute zu investieren, die dann die Aufgabe übernehmen.
Sich die Frage mal von einem Coach stellen zu lassen, wie viel Zeit ich operativ oder mit der Führung verbringe, finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Welche Rolle kann Mentoring, kann Coaching generell spielen in dem Zusammenhang, um Multiplikation zu fördern? Hast du da noch weitere Ansatzpunkte?
Also es sind ja so 2 Ebenen. Auf der einen Seite kann ich irgendwo Mentor sein und das ist das Hauptvehikel, um in Menschen in Multiplikation zu investieren, mit Leuten zu reden, Leute mitzunehmen, Leute können zugucken, so ein Stück diese Delegationsform. Ja, sie gucken erstmal zu, dann machen sie es, du guckst zu, du gibst Feedback. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, als Leiter selber im Mentoring zu sein, um immer wieder darüber zu reden, wie weit man vom Operativen wieder eingeholt ist und nicht so sehr in Menschen investiert, weil so viel Operatives auf dem Tisch liegt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch dort selber im Mentoring, in der Coaching-Beziehung zu sein, um diese Frage sich ständig stellen zu lassen. Weil das klingt jetzt so schön in der Theorie, aber ganz ehrlich, in der Praxis geht es mir genauso, dass ich an manchen Stellen einfach nur von E-Mails überwältigt bin und dann einfach sage, ich muss jetzt eine Woche nur E-Mails abarbeiten und bin komplett im Operativen drin und habe eigentlich gar keinen Blick, irgendwie in Menschen zu investieren. Aber ich brauche dann irgendwann auch mal wieder jemand, der mich fragt, ja, wie sieht's denn gerade bei dir aus? dann muss ich hoffentlich wieder aufschauen und sagen, krass, ich bin so ins Operative reingerutscht, ist nicht gut. Und dafür brauchst du Leute, die einen daran erinnern.
Ja, zack, Mikromanagement und schon erwischt, ja, durch die Frage, die mir dann vielleicht regelmäßig auch gestellt wird. Also ich würde ihm auch empfehlen, sich einen Coach, einen Mentor zu suchen, mit dem man vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal wirklich auch einen festen Termin hat, ja, also der wirklich auch vereinbart ist, um eine Gelegenheit zu schaffen, bestimmte Fragen einfach gestellt zu bekommen, ja. Also wie sieht's eben aktuell mit deiner Führungsstruktur aus? Wie sind die Zeiten verteilt? Das sind ja ganz banale Fragen, die könnte man sich ja fast auch alleine stellen, aber so ein Externer tut das dann tatsächlich auch und da ist einfach eine höhere Verbindlichkeit mit drin. Jetzt habe ich mit dir heute ja einen Kirchenvertreter am Start, der auch sich mit dem Thema Gemeindeaufbau, Gemeindeentwicklung beschäftigt. Und deswegen würde ich gerne auch im Rahmen der Multiplikation nochmal von der Führungskraft eine Ebene höher gehen und nochmal zu schauen, was ist eigentlich mit unseren Kirchen, mit unseren Kirchenstrukturen, mit den einzelnen Kirchengemeinden. Da gibt es ja auch so verschiedene Modelle, ja, also Gemeindeerneuerung, Gemeindegründung, so auch vielleicht so ein Lebenszyklus einer Organisationsform einer Gemeinde. Wenn wir jetzt das Thema Multiplikation und Führung mal auf die Organisation übertragen, ja, wo ist so deine Position? Wie siehst du das strategisch? Wie beurteilst du das für unsere Kirchengemeinden? Worauf sollten wir da achten?
Ja, ein großes Thema, ja, fällt mir schwer, da jetzt mal so auf die Schnelle zu antworten.
Wir haben noch einen Moment, ist alles gut.
Ist aber mein Leidenschaftsthema und für mich habe ich da so eine Entwicklung erlebt. Ich träume davon, dass Gemeinden sich zu lebendigen Organismen entwickeln, die relevant sind für ihr Umfeld, die einfach der Gesellschaft dienen und die der Gesellschaft helfen, so wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat Menschen geholfen, Jesus hat eine Bindung aufgebaut und da haben die Leute ihn gefragt, ja, erzähl mal von deinem Vater und dann hat er erzählt. Und das wünsche ich mir eigentlich für unsere Ortsgemeinden. Jetzt habe ich an vielen Stellen erlebt, dass ich in Ortsgemeinden reingegangen bin, als Pastor, als Jugendleiter damals, als ich selber als Ehrenamtler in Gemeinde unterwegs war, wo ich versucht habe, Dinge zu verändern und es hat nicht geklappt. Und habe mich gefragt, warum klappt das nicht? Alle wollen doch eigentlich das Gleiche, alle wollen das Gute. Jeder will doch, dass Gemeinde wächst und lebendig ist und trotzdem streitet man sich über die Stuhlfarbe oder was auch immer. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass die Veränderung eines komplexen Systems auch eine komplexe Aufgabe ist. Das heißt, die Veränderung, die Erneuerung ist für mich ein geistliches Wunder, wenn es passiert, aber sehr, sehr schwer. Und diese Aussage kann mich erstmal entlasten, weil ich habe immer dafür gekämpft, dass Gemeinden sich verändern und habe versucht zu investieren. Aber es passiert so selten und es hat Gründe, weil es ein komplexes System ist mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Traditionen. Und so ein System zu verändern, bräuchte wahrscheinlich 3, 4 Coaches und 2 Pastoren, die da voll investieren und coole Gemeindeleiter. Und die haben wir häufig nicht. Und dann ist der Gemeindeleiter, der sich so einsetzt und der Pastor, der aber noch 5 andere Gemeinden hat und ein bisschen dabei ist, das ist einfach zu wenig Ressource, um wirklich einen Erneuerungsprozess zu schaffen.
Also lieber abreißen und neu bauen als sanieren?
Ja, genau. Also es klingt sehr radikal und so hätte ich es jetzt nicht formuliert, weil das immer so viele Ortsgemeinden einfach auch trifft und ich auch gar nicht sagen möchte, dass sie keine Berechtigung haben, weil sie können das, was sie aufgebaut haben, weiterführen. Aber dass ein großer Change passiert, ist einfach sehr, sehr schwierig. Ja, man muss sich einfach auch damit abfinden, so wie es läuft und das Beste daraus machen und in diesen Möglichkeiten für Menschen da sein. Das ist möglich, auch über eine kleine Gruppe. Ja. Aber ich glaube, um Kirchenstruktur wirklich zu verändern, das war jetzt die Einleitung, ja, die Seelsorge und jetzt kommt der Punkt, ist es, glaube ich, brauchen wir einfach neue Zellen, immer wieder neu. Also Gemeinde muss immer wieder neue Gemeinden gründen, um eine frische Kultur zu etablieren. Ja. Und das ist ja das, was genau in Markus 2 steht, ja, ist für mich so ein Text, der mich immer wieder herausfordert, aber der hat so viel Wahrheit drin. Ich lese das mal kurz vor, ja? Markus 2, Vers 22. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Ohne jetzt eine Predigt daraus zu machen, ist das für mich ein ganz krasses Bild, was mich auch emotional trifft. Wenn ich neue Werte, eine neue Haltung von Gemeinde, eine Offenheit, eine Kulturrelevanz etablieren möchte, dann brauche ich dafür auch eine neue Form. Und deswegen bin ich ein Fan davon, dass eine Kirche immer wieder neue Gemeinden gründen muss. Das muss eine Haltung sein. Dafür müssen Gelder und Ressourcen freigestellt werden. Mein Traum wäre, dass eine Hälfte der Ressourcen, ja, in die etablierte Gemeinde fließen und die Hälfte der Ressourcen in die Gründung von neuen Strukturen und neuen Ressourcen ist. Und dann wäre eine Gemeinde, eine Kirchenstrukturgemeinde, auch eine Konfession, meiner Meinung nach gesund und würde auch ständig wachsen, sich weiterentwickeln, neue Dinge ausprobieren. Davon sind wir aber weit entfernt. Die meisten Kirchen investieren 95-98% in das etablierte System und nur 2-3% in mal ein verrücktes Projekt.
Damit auch ein Weckruf an alle engagierten Leiterinnen und Leiter, die sich vielleicht Monate, Jahre, Jahrzehnte lang aufreiben und versuchen, in ihrer Gemeinde Veränderung herbeizubewirken und dann auch in den Burnout gehen und ausbrennen und keine Lust mehr haben und die Gemeinde verlassen und alles, was eben so passiert. Also wir haben über Schmerzen gesprochen, ja, an der einen oder anderen Stelle. Ist das der Weckruf zu sagen, haltet euch nicht daran fest aufgrund falscher Glaubenssätze, sondern macht was Neues, startet was Neues?
Ja, an vielen Stellen ja. Und trotzdem kenne ich auch genug Situationen, wo Leute einfach nur was Neues starten, weil sie keinen Bock haben, auch mal einen Konflikt auszutragen. Ja, deswegen möchte ich jetzt auch nicht jedem den Freibrief geben, einfach zu sagen, ist gerade schwierig, ich gehe. Ja, und trotzdem passiert es so selten, weil wir auch uns so verbunden fühlen und viele Freundschaften haben und dann noch Verwandte da sind in der Kirchengemeinde, dass ich hier doch den Schwerpunkt darauf setzen möchte, zu sagen, ja, wage es. Nimm Verbündete zusammen und startet etwas Neues. Das machen wir als Kirchen viel zu wenig. Wenn wir es zu häufig machen, würde ich auch mal bremsen und sagen, Leute, wir müssen auch entwickeln. Ja, es geht ja nicht darum, jedes Jahr was Neues zu starten. Aber wenn es Gemeinden gibt, die zum Teil ja, also Ortsgemeinden, die ihr 100-jähriges Jubiläum feiern und das an vielen Stellen so ist, ja, ich werde ja mehr eingeladen zu Jubiläen als zu Neugründungen. Das sehe ich ja einfach so, wenn ich meinen Kalender durchschaue. Dann glaube ich, ist es dran, den Fokus zu setzen auf Neustart.
Wenn wir mit dem Fokus auf Gründung, auf Neustart, auf Belebung, ja, auf Multiplikation in der Führung jetzt nochmal zurückgehen zu Hills and Valleys. Welche konkreten Maßnahmen gibt es im christlichen Leadership Training, um diese Multiplikation in der Führung zu fördern und dafür eine Kultur zu etablieren?
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Unterschiedliche Aspekte. Auf der einen Seite haben ja die Teilnehmer die Chance, auch im persönlichen Coaching immer wieder auch reflektiert zu werden, wie weit sie an den Themen dran sind. Auch in ihrem wöchentlichen Levitengespräch kann das und sollte das Thema sein, wo sie immer wieder herausgefordert sind, wie weit multiplizierst du dich in andere. Aber vielleicht wird es noch deutlicher in der Gesamtstruktur. Wir haben bei Hills and Valleys ja die 1,5 Jahre, also die 18 Monate in dem Summit-Programm so aufgeteilt, dass wir genau 3 Halbjahre haben. Und da wird es vielleicht nochmal deutlich. Das 3. Halbjahr läuft dann zusammen schon mit der neuen Gruppe, die anfängt. Und genau in diesem 3. Halbjahr, da ist es so, dass es darum geht, dass man in die neuen Leute investiert. Wir wollten das also direkt in die Struktur reinbringen. Wir sagen so, das 1. Halbjahr ist so das Entdecken. Ja, da geht es darum, neue Tools zu entdecken, sich selber zu entdecken. Dann geht es im 2. Halbjahr um Entwickeln, wo es darum geht, wirklich das, was ich entdeckt habe, jetzt weiterzuentwickeln, wirklich Profi zu werden in den Bereichen, die man sich vornimmt. Und dann im 3. Halbjahr geht es ums Entfalten, wo man ja versucht, auch sich selber noch weiter zu entfalten, aber wirklich auch sich in anderen zu investieren. Und das sind unter anderem die neuen Teilnehmer. Und da gibt es wirklich dann konkrete Aufgaben, das wissen die neuen Teilnehmer dann gar nicht, dass die alten Teilnehmer wirklich bewusst Gespräche führen sollen und sich in die neuen entwickeln sollen und sich auch in die neuen investieren sollen, multiplizieren sollen. Und dann können sie da ihre ersten Erfahrungen machen, wie das denn ist, wenn man ganz gezielt in andere sich multipliziert.
Jetzt bist du ja seit der Stunde Null mit dabei und hast die ersten Jahrgänge auch erlebt. Was war so für dich der größte Aha-Moment ganz persönlich während deiner Zeit bei Hills & Valleys?
Also der größte Aha-Moment ist, wenn ich sehe, wie sich Leute entwickeln. Also das ist auch für mich ein ganz tiefes Why in mir selber drin, Menschen zu begleiten, dass sie sich entwickeln. Und das erlebe ich ständig. Ja, gerade wenn ich immer so die Studienreise am Ende sehe, die durfte ich jetzt zweimal leiten und begleiten. Und wenn ich dann sehe, boah krass, wir haben jetzt die Person 18 Monate begleitet während Hills & Valleys. Und jetzt fahren wir auf eine Studienreise und dort sind wir mit anderen Leitern zusammen. Wir dürfen den Fragen stellen. Und auch wenn sie nur Fragen stellen, erlebe ich so häufig, wie die Personen sich verändert haben, was sie plötzlich für Fragen stellen, wo sie lernen wollen, wo sie selber an sich gearbeitet haben. Das mitzuerleben ist für mich der absolute Wahnsinn. Und nach dieser Studienreise, die am Ende stattfindet, nochmal eine Woche mit denen Zeit zu verbringen, da komme ich meist müde, weil man bis nachts Gespräche führt, aber innerlich vollgetankt nach Hause und sage mir, boah, diese 18 Monate haben sich so gelohnt, weil hier Menschen sich so krass entwickelt haben. Und ich denke dann auch daran, krass, die investieren jetzt wiederum in Reich Gottes. Sie werden Kirchengemeinden weiterführen. Sie werden etwas Neues gründen, ja, oder wirklich bewusst und weise in Erneuerung investieren, ohne sich auszubrennen. Und das stimmt mich einfach freudig und ist, glaube ich, die einzige Chance, dass Kirche auch in der heutigen Gesellschaft weiterhin an Relevanz gewinnt. Weil wenn wir ehrlich sind, ist das derzeit ja nicht der aktuelle Status quo. Wir verlieren an Relevanz. Alle Kirchen nehmen ab. Das heißt, das ist der Status quo. Auch Freikirchen, auch wenn wir immer sagen, Freikirchen sind die ja noch ganz viel Einfluss haben, haben sie auch nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns erneuern, weil der Auftrag Gottes viel größer ist. Und deswegen brauchen wir gute Leiter, die Bock haben, Kirche weiterzuführen in das nächste Jahrhundert.
Diese Veränderung, das sind ja so diese goldenen Hills & Valleys Momente, die wir auch bei uns im Leitungsteam feiern und zelebrieren und uns darüber freuen. Vor allem eben auch am Ende eines Jahrgangs, wenn so die Abschlusspräsentationen gehalten werden, aber auch zwischendurch mal aus dem einen oder anderen Gespräch, was jemand von uns geführt hat. Jetzt bedeutet Leadership natürlich auch, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Was ist so eine unbequeme Wahrheit über Hills & Valleys, die du gerne mal offenlegen würdest?
Eine unbequeme Wahrheit über Hills & Valleys. Also die Teilnahme an sich macht keinen Unterschied. Es ändert nichts, wenn man einfach teilnimmt, wenn man das Geld bezahlt. Das ändert gar nichts. Und manche denken das vielleicht, ja. Man kauft sich hier eine Veränderung ein, aber es geht um die persönliche Haltung. Lasse ich mich wirklich darauf ein, verändert zu werden? Lasse ich zu, dass mich Leute herausfordern, dass sie mir in den Hintern treten, dass sie mir mal wirklich Feedback geben, was ich noch nie gehört habe, und lasse ich es dann zu, daran zu arbeiten? Genau, ohne die Haltung bringt Hills & Valleys gar nichts. Weil die Tools kann man auch im Buch lesen an vielen Stellen. Ja, aber das Besondere an Hills & Valleys ist, dass ich mich bereit mache, zu hören und an mir zu arbeiten. Dass ich mich auch verletzlich mache. Nur wenn ich das nicht mache, wenn ich da sitze und sage, ich höre mir mal an, ob die Inputs besser sind als woanders. Ja, und dann sage ich vielleicht noch, ich habe sogar ein besseres Buch schon mal gelesen, als der Input hier war, dann wird mir das nicht helfen. Aber wenn ich das Netzwerk nutze von so vielen Teilnehmern, vom Coach, vom Levit und von dem Leitungsteam, und wenn sie mich irgendwo herausfordern, ich dann nicht sage, ihr könnt mich alle mal, sondern ich sage, boah, ich denke jetzt echt mal drüber nach, vielleicht ist da was dran, dann werde ich einen großen Gewinn davon tragen, ansonsten nicht.
Jetzt sind Valleys als Veränderungsprogramm, nicht als Wissensprogramm, wo ich Neues lernen kann, sondern wo ich selber in Frage gestellt werde, um eben auch an meinen Leiterschaftsfähigkeiten und auch an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, um damit aber wirklich das volle Potenzial letztlich auch entfalten zu können. Das ist sicherlich die unbequeme Wahrheit, die das Programm auch unbequem macht, weil man eben nicht lange im Teilnehmermodus bleiben kann, der jetzt ein Seminar besucht und irgendwie neues Wissen aufsaugt. Ich meine, ein bisschen neues Lernen können wir auch, aber es geht wirklich um eine Veränderung, Veränderungsbereitschaft. Mit dieser unbequemen Wahrheit, was ist so deine Vision für die Zukunft von Hills & Valleys? Wo siehst du das Projekt, wo siehst du die Organisation in 5 Jahren?
Ich wünsche mir, dass neben dem Summit, das ist ja unser 18-monatiges Programm, Das wünsche ich mir, dass das weiter wächst, auch überkonfessionell, dass einfach von verschiedenen Konfessionen Christen zusammenkommen und Lust haben, in sich zu investieren, sich zu multiplizieren und das in verschiedenen Projekten und Kirchengemeinden und vor allen Dingen in Neugründungen investieren. Aber ich wünsche mir, dass dazu noch andere Projekte entstehen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass Hills and Valleys so die Marke ist für christliche Leiterschaft und dass auch viele der Teilnehmer Lust haben, diese Marke mitzubauen. Das heißt, es gibt schon so ein paar Ideen. Wir haben noch Basecamps. Das soll so ein Stück Supervisionsgruppen sein, dass quasi zum Beispiel christliche Lehrer sich gemeinsam zusammentun und überlegen, wie sie ihren Job tun können und dort in ihrer Leiterschaft investieren. Oder auch einfach Gemeindeleiter, die sich einfach regelmäßig in der Supervisionsgruppe treffen. Und das könnten solche Basecamps sein. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir irgendwann vielleicht nochmal so einen Intensivkurs haben, wo wir sagen, Hills and Valleys, genau, kann einfach hier so ein Bootcamp, haben wir es mal genannt, kann einfach in kürzerer Zeit nochmal durchlaufen werden für Leute, die diese 18 Monate nicht aufbringen können. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwann auch Hills and Valleys Bücher entstehen, vielleicht mal eine Konferenz und dass dieses Netzwerk größer wird. Gar nicht, um irgendwie noch besser zu sein als vielleicht manches, was es schon gibt. Aber ich wünsche mir hier ein Netzwerk von guten Leitern, die dann wirklich Projekte stemmen. Also ich wünsche mir, dass auf irgendeiner Study-Tour Leute abends zusammensitzen und sagen, boah, stell dich mal vor, wenn wir alle in einer Gemeinde wären, das könnte voll abgehen. Und das kam schon häufig vor. Aber ich wünsche mir, dass dann die Leute vielleicht mal sagen, lass uns das doch echt mal machen. Weil da entsteht wirklich Magic, wenn Leute sagen, wir ziehen zusammen an einem Ort und wir wollen jetzt gemeinsam mal mit den gelernten Tools wirklich eine Ortsgemeinde groß machen. Und darauf habe ich halt Bock. Und ich muss zugeben, das habe ich halt selber einmal erlebt. Ich durfte Gemeindegründer sein und wir haben einfach Freunde eingeladen, nach Herne zu ziehen, dort, wo wir Gemeinde gegründet haben. Und wenn man Freunde, die ähnlich ticken, die dieselbe Vision haben, wo man die Persönlichkeit kennt, an einem Ort sind und mit denen Gemeinde baut, dann sind das Welten zu all dem, was man vorher erlebt hat. Und dieses Erlebnis hat mein Leben geprägt und begeistert mich bis heute. Das wünsche ich einfach, dass jeder das einmal erlebt hat, dass jeder einmal mit einem richtig coolen Team Reich Gottes baut und auch erlebt, dass Kirche wachsen kann. Also unsere Gemeinde ist gewachsen, ist größer geworden, hat Relevanz im Ort. Die Leute kennen diese Gemeinde in der Stadt. Und wenn man das einmal erlebt hat, hat man, glaube ich, eine ganz andere Haltung, als wenn man aus einer Gemeinde kommt, die die letzten 30 Jahre immer geschrumpft ist, immer weniger Relevanz hat. Und das schafft auch so ein komisches Selbstwertgefühl von uns Christen. Wir entschuldigen uns manchmal, dass wir Christen sind, dass wir zu einer Kirche gehen. Uns ist es unangenehm, weil wir nur diese Negativerfahrung mit der Ortsgemeinde verbinden. Und deswegen brauchst du diese Best-Practice-Modelle. Und ich wünsche mir so sehr, bei irgendeiner Konferenz abends 1500 Leute sitzen da und abends in der Lounge sitzt man zusammen und irgendeine Gruppe sagt, Leute, wir setzen das jetzt mal um. Wir ziehen gemeinsam irgendwo nach Berlin und gründen dort irgendein Projekt oder eine Gemeinde. Und diese Momente, die wünsche ich mir so sehr.
Ein schönes Referenzbild für das Thema Multiplikation. Lieber Alex, noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du als Leiter als nächstes trainieren und warum?
Ich brauche wieder ein regelmäßiges Coaching. Ich hatte selber bis zum Ende des Jahres Levit, einmal die Woche Telefonat mit einem Freund, wo wir gemeinsam gebetet haben, wo wir gemeinsam uns herausfordert haben. Diese Zeit haben wir beendet und ich habe mein Coaching beendet, weil ich jetzt auch umziehe und suche gerade am neuen Ort neuen Coach. Aber diese beiden Themen sind bei mir gerade offen. Ich habe also noch keine Struktur und ich will gern an dem neuen Ort, wo ich hinziehe, wieder einen Coach haben, mit dem ich mich regelmäßig treffe und würde auch gern wieder eine Levitenpartnerschaft haben. Und diese beiden Themen sind gerade bei mir dran, umzusetzen. Wenn er mich irgendwo mal trifft, fragt mich, ob ich das auch umgesetzt habe.
Dass dir das gelingt und auch für deine weiteren Anstrengungen in Sachen Gemeinde, Gründung, Gemeindeaufbau, ganz viel Erfolg und vielen, vielen Dank für das tolle Interview.
Vielen Dank dir, Thomas.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!